Lesen wir heute Abend von 1. Samuel, Kapitel 8. Verse 1 bis 9. Und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte es seine Söhne als Richter über Israel ein. Und der Name seines erstgeborenen Sohnes war Joel, und der Name seines zweiten Abia. Und sie richteten zu Beersheba, aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen. Und sie neigten sich dem Gewinne nach und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Ramah. Und sie sprachen zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Nun setze einen König über uns ein, dass er uns richte, gleich allen Nationen. Und das Wort war übel in den Augen Samuels. Als sie sprachen, gib uns einen König, dass er uns richte. Und Samuel betete zu Jehova und Jehova sprach zu Samuel, hör auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich. Haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Nach allen den Taten, die sie getan von den Tagen an, da ich sie aus Ägypten heraufgeführt habe, bis auf diesen Tagen, dem sie mich veranlassen und anderen Göttern verlassen und andere Göttern gedient haben, also tun sie auch dir. Und nun höre auf ihre Stimme. Nur zeuge ernstlich wider sie und tu ihnen die Weise des Königs kund, der über sie herrschen wird. Und dann, wenn wir das Ende dieses Abschnitts lesen, Kapitel 15, Vers 26. Samuel aber sprach zu Saul, ich kehre nicht mit dir um, denn du hast das Wort Jehovas verworfen. Und Jehova hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst. Und als Samuel sich wandte zu gehen, da ergriff er den Zipfel seines Oberkleids und derselbe riss ab. Da sprach Samuel zu ihm, Jehova hat heute das Königtum Israels von dir abgerissen und es deinem Nächsten gegeben, der besser ist als du. Und so unser heutiger Vortrag, Frieder, beginnt mit dem Gedanken der Verwerfung des Herrn als König über Israel. Der nächste große rhetorische Abschnitt. Und endet, Kapitel 15, Vers 26, 27, mit einem ähnlichen Gedanke, der erste König Saul wird verworfen von Jehova. Und in diesem großen Abschnitt haben wir den tatsächlichen Übergang zwischen Theokratie, die direkte Regierung, die unmittelbare Regierung Gottes, und die mittelbare Regierungsform Monarchie. Wir sind heute Abend auf einer Schaltstelle der Geschichte Israels. Und in diesem großen Abschnitt begegnet uns die große Gestalt, tatsächlich große Gestalt von Saul. Und wie er eingesetzt wird als König, die Umstände seiner Einsetzung, die verschiedenen Phasen der Einsetzung, das war nicht auf einmal. Es war ein ganzer Prozess der Anerkennung des Königs und dann, wie Gott ihn als König herangebildet hat. Drei wesentliche Lektionen werden wir sehen, wie man regieren soll als Gottes Stellvertreter. Und was für wichtige Lektionen sind hier für jeden, der Verantwortung trägt im Namen Gottes, für jeden Ältesten, für jeden Pastor, für jeden, der verantwortlich ist für einen Dienst, wo er Menschen führt im Auftrag Gottes, drei wesentliche Lektionen. Und Gott ist ein guter Pädagoge. Er wird die Lektion nicht nur einmal im Unterricht erwähnen. Er wird die Bedeutung jeder Lektion durch Wiederholung unterstreichen. Aber dann kommt die Prüfung. Drei Prüfungen, wo Gott den Königssaal prüft in Bezug auf das, was er ihm beigebracht hatte. Und bei jeder Prüfung fliegt Saul durch. Die Frage ist, auf welcher Ebene sollten wir das lesen? Wie ist das zu verstehen? Das war gestern Abend vielleicht für manche gar nicht leicht, den Sprung zu machen zwischen der Priesterschaft im alten Israel, dem Versagen des Priestertums und unserer heutigen Zeit am Anfang des 21. Jahrhunderts. Ist das typologisch auszulegen heute Abend? Ist das bildlich zu verstehen, Kapitel 8 bis 15? Oder ist es nicht vielmehr so, dass auf der historischen Ebene, wie das berichtet wird von dem Schreiber, dass es hier wesentliche Lektionen gibt, die unmittelbar praktisch sind für unser Leben? Manchmal sind wir versucht, eine besondere geistliche Bedeutung in einem Text zu sehen. Heute habe ich gehört, dass Martha und Maria waren Bilder von Israel und der Gemeinde. Ich bin bald vom Sessel gefallen. Man kann manchmal so danach sich anstrengen, was praktisch ist in einem Text zu finden, dass jedes Wort der Bibel ist praktisch. Und ich hoffe, dass wir heute Abend, besonders wir, die in Verantwortung stehen, eine Menge lernen für unser Leben, wie wir regieren, sozusagen, wie wir leiten in Gottes Auftrag. Die Verwerfung Jehovas, wie ist das passiert? Es war ein Missstand in Israel. Samuel, unumstritten der beste aller Richter, hatte zwei Söhne, er gab ihnen tolle Namen. Hat wahrscheinlich sein Bestes gegeben. Aber die Söhne sind nicht nach seinen Wegen, nach seiner Weise gewandelt. Sie waren anders als die Söhne von Eli, die wir in dem ersten Abschnitt kennenlernten. Hier waren Menschen, die nicht von ihrem Vater beherrscht waren, die nicht irgendwie richtig erzogen wurden, die sich vorne ranstellten, ihre Bedürfnisse vor Gottes Verlangen und Rechte. Menschen, die säten dem Fleisch. Menschen, die lebten in Ausschweifung. Betrieben Religion unter dem Deckmantel des, betrieben eine Art Genusssucht und Selbstbefriedigung unter dem Deckmantel der Religion. Das ist nicht die einzige Gefahr, die auf uns lauert. Hier ist eine zweite Gefahr heute Abend. Eine Gefahr dargestellt in dem Missstand von Samuels Söhne. Die Stammesversammlung, Repräsentanten von allen 12 Stämmen, kommen zusammen anlässlich der Betrügerei, anlässlich der Schmiergelder, anlässlich des verletzten Gerechtigkeitssinnes des Volkes Gottes. Und sie fordern von Samuel eine Lösung. Sie wollen Missstände begradigen. Well, das ist gut, oder? Gute Absicht. Man hat zumindest Verantwortung gezogen als Leiter in Israel. Man möchte etwas richtig machen. Aber Gott sieht in ihrer Handlungsweise seine eigene Verwerfung. Und darüber hinaus, er sieht in ihrer Handlungsweise die Saat des Götzendienst. Wie kann das sein? Sie wollten nur Missstände beheben. Die Missstände waren unumstritten. Gib uns das Königtum. Ich meine, manche von Ihnen in der Stammesversammlung hatten ihr Altes Testament gelesen. Es war damals auch nicht so viel zu lesen. Ein paar Bücher. Und Sie haben gesehen, dass Gott redet einmal von einem König in Israel. Was ist so schief dran, frühzeitig den König zu fordern? Inwiefern ist das die Verwerfung Gottes selbst? Vielleicht sollten wir die Frage in zwei Etappen beantworten. Zunächst einmal der Unterschied zwischen Theokratie und Monarchie. Wir haben das in Kapitel 12. Ich muss ein bisschen nacherzählen heute Abend. Ich habe meine Bibel und meine Notizen nicht bei mir heute Abend. Aber in Kapitel 12 lesen wir von der Art des Richters und des Richtertums. Wir müssen uns vorstellen, wie es damals war. Regierung nach dem Motto, small is beautiful. Keine zentrale Regierung. Keine Hauptstadt, kein Parlament, kein Präsident oder Kanzler, kein Finanzamt. Keine Polizei, kein Gefängnis. Die großartigste Möglichkeit für Freiheit, die die Menschheit je erlebt hat, nicht Anarchie, Leben unter dem Gesetz Gottes. Aber ein Leben, wo man sich nicht stützt auf ein Berufsheer, auf ein Arsenal von Waffen, auf Wettrüsten, auf große Politiker, die alles für uns entscheiden müssen, sondern möglichst viele viel Eigenverantwortung. Keine Steuer, bloß die Erhaltung des Tempels Gottes. Möglichst viel Freiheit unter der Regierung Gottes. Setzte voraus, dass man Gott vertraut, nicht wahr? Setzt voraus, dass wenn die Gefahr kommt, der Bedränger kommt, dass man Gott anruft, oh Gott, hilf uns, oh Gott, rette uns, wir vertrauen dir. Wir nehmen dich beim Wort. Setz deine reale Beziehung zu Gott aus. Gott ist unser König. Und wenn Gott einen Richter sandte, war das keine Konkurrenz für Gott in seiner Regierung. Man wollte den Gideon zum König machen. Er sagte, nein, es sei fern von mir, macht mich ja nicht zum König. Gott soll über euch herrschen. Das hat er richtig verstanden. Bis darauf hin, wo er den Sohn seiner Konkubine taufte, Abimelech, mein Vater ist König. Und dann gab es Jephthä. Jephthä hat mit dem Volk verhandelt, wenn ich euch rette, dann muss ich wirklich euer Oberhaupt sein. Und das muss ihr schriftlich machen. Und das muss beeidet sein. Und das werde ich einfordern. Und er hat gedacht an eine Herrschaft für sich und für seine Dynastie. Der Text macht es deutlich. Aber er hat ein bisschen voreilig ein Gelübde gemacht. Naja, das Erste, was durch mein Tor geht, das soll dir gehören, Herr, ich opfere es dir. Und das Erste, was durch sein Tor ging, war sein Erbe, sein einziges Kind. Und die Monarchie war dadurch, naja, weg. Gott regierte, ja, zwar durch charismatische, im nicht heutigen Sinn des Wortes, wie wir das sagen in unseren Kreisen, aber wirklich geistbegabte Persönlichkeiten sind erstanden und haben die Führung über Gottes Volk übernommen, sie zum Sieg geführt und oft sind sie dann irgendwie verschwunden von dem Brennpunkt des Geschehens. Andere Richter haben ein Gericht, manchmal ein Gericht von Bezirk zu Bezirk, manchmal auf einem Ort wie Deborah gehabt. Manche Richter haben ihre Söhne zu kleinen Richter gemacht. Sie sind auf Esel herumgeritten und haben gerichtet. Aber es war letztlich keine Herausforderung für die Herrschaft Gottes. Aber Gott sieht in dem Königtum die Verwerfung seiner eigenen Regierung. Gott wollte das Volk befreien von der Willkür morgenländischer Despoten. Aber das Volk fordert von Gott oder von Samuel einen König. Und insofern drückte das Volk Unzufriedenheit mit Samuel aus und Unzufriedenheit mit der guten Herrschaft seines Auftraggebers Gott. Sie hatten etwas Besseres als Gottes Bestes gefunden. Wisst ihr, eine Anwendung ist nicht sehr hart oder sehr schwierig hier abzuleiten. Ich habe das zu meiner Lebzeit erlebt, wie Gemeinde nach Gemeinde, die zwar in Schwachheiten mit Fehlern versuchte, über Jahrzehnte einen biblischen Weg zu gehen, was die Führung der Gemeinde anging. Und irgendwie war es ein bisschen schwerfällig, die Leitung einer Gemeinde durch Ältesten anerkannt, weil sie die Charaktermerkmale und die Eignung eines Ältesten besaßen und sie entschieden zusammen als Ältesten, und es war vielleicht ein bisschen schwerfällig und langwierig. Und naja, das müssen wir wegrationalisieren. Wir haben einen besseren Weg gefunden. Es kann viel besser geleitet werden hier in der Gemeinde. Ich habe es erlebt in meinen kurzen 30 Jahren als Christ, wie immer wieder Gemeinden einen besseren Weg als den biblischen gefunden haben. Ich rate euch, Brüder, wenn ihr meint, einen besseren Weg als den biblischen Weg der Leitung gefunden zu haben, dass ihr überlegt, wie ihr das Gott sagt. Dass ihr ganz vorsichtig seid, wie ihr dieses Thema bei ihm anschneidet. Ihr wollt Missstände begradigen? Ja, gut, das soll man tun. Braucht ihr neue Institutionen? Braucht ihr Erkenntnisse, die ihr aus Management und aus der Welt euch angeeignet habt? Und passt auf, wie du das Gott vorträgst, wenn ihr das entscheiden wollt. Gott lässt Samuel seine Rücktrittserklärung machen. Ende seiner Amtszeit, Samuel tritt vom Dienst ab und gibt eine Rücktrittserklärung, rechtfertigt seine Führung von Israel. Und Gott gibt seine Rücktrittserklärung. Schrecklich war es. Bisher, Leute, sagt er sinngemäß, als ihr von einem Bedränger bedrängt wurden, habt ihr mich angefleht und ich habe einen Richter erstehen lassen. Er ist euch nicht zur Last gefallen. Er lag euch nicht auf der Tasche. Er beutete euch nicht aus. Er kam nur, schaffte in meinem Auftrag Rettung. Ich habe euch aus dem Schneider gerettet. Aber jetzt tritt ich zurück. Ihr wollt einen König könnt ihr haben. Und wenn ihr Hilfe braucht, schreit nicht zu mir, sondern schreit zu ihm. Aber Leute, sagt Gott sinngemäß, die Zeit wird kommen, wo der Bedränger wird nicht eine fremde Macht sein, sondern der Bedränger wird euer eigener König sein und kommt nicht zu mir und meckert in meinen Ohren. Die Rücktrittserklärung Gottes. Du kannst auch Gott beleidigen, wenn du seine gute Regierung in Frage stellst. Er trägt in Kapitel 8, Vers 10 bis 18, die Weise des Königs vor. Die Spielregeln der Monarchie. Ich könnte es kurz zusammenfassen. Ich war mit meinen Eltern nach Wien gefahren. Wir haben die ganzen Prunkbauten und Museen und alles besichtigt. Zumindest alles von außen her. Ende des Tages fahren wir nach Salzburg. Das ist die schönste Strecke in Österreich. Die Autobahn von Wien wieder nach Salzburg. Ich frage meinen Eltern, was haltet ihr von Wien? Mein Papa, aufgewachsen, weißt du, in Bauernfamilie, ein Facharbeiter, Meister, sagt, ach, die alten Habsburger Schweine haben das Volk wirklich ausgenutzt. Und das war sein Eindruck. Du, das ganze Zeug ist wunderbar schön, aber jemand musste dafür bezahlen. Ist genau das Echo von den Menschen, die einen Salomon erlebt haben. Das war sau teuer, was er angestellt hat. Nicht der Tempel Gottes. David hat es zurückgelegt, sondern die ganze Tempel und Prunkbauten für seine Weiberleute. Die ganze Geschenke, die er in diplomatischer Großzügigkeit gegeben hat an die Leute um die Welt herum. Es war ein schweres Joch. Er nahm ihre beste Felder, ihr beste Weinberge, ihre Türkte als Mägde, ihre Söhne als Knechte. Und er baute den Beamtenstaat auf. Ja, Samuel beschreibt das unter dem Titel Die Weise des Königs. Ein König kostet etwas, das ist ein teures Gespiel. Berufsarmee, Beamtenstand, Steuerreform, das heißt im Klartext die Einführung von Steuern überhaupt. Monarchie, sagt Samuel, ist eine Form der Sklaverei. Die gute, weise Regierung Gottes verworfen. Die zweite Frage, die wir gestellt haben, hat Gott nicht eigentlich das Königtum vorgesehen? Ja. Die ganze Frage, die wir gestellt haben gestern Abend, 1. Samuel, wirft die Frage auf, wie führt Gott seinen Mann, seinen Gesalbten auf den Thron? Ja, er hat es vor, einen auf den Thron zu führen. Wir haben gerade Weihnachten gehabt. Nehmen wir an, dein 8-jähriger Bub wollte eine Wasserpistole. Aber Wasserpistole ist heute nicht genug. Die haben diese Wassermaschinengewehre mit diesen riesigen Tanks da vorne, gell? Ihr kennt das. Weil wenn ein Kind aus dem Gebüsch springt mit so etwas, ich hoffe, dass du deinen Badeanzug anhast. Er will einen haben. Zu Weihnachten, okay? So, du und deine Frau, ihr überlegt, und es ist ein Blödsinn, aber naja, okay, es ist nicht der letzte Blödsinn, den wir ihn kaufen. Ihr kauft ihm seine Wasserpistole, Maschinenpistole, okay? Und ihr versteckt das im Schrank, im Dachboden. Und ihr sagt zu euren Kindern, ja nicht auf den Dachboden gehen, ja nicht in den Schrank schauen. Aber eine Woche vor Weihnachten findet ihr Johnny. Ihr seht so Spuren auf der Wand, der Tapeten ist ein bisschen locker an der Wand. Was ist hier passiert? Ah, ich glaube, der Johnny war unterwegs mit der Spritzpistole. Johnny, warst du oben im Schrank? Hast du deine Spritzpistole gefunden? Ja, ihr habt gesagt, ich habe gewünscht, deine Spritzpistole bis zu Weihnachten. Ja, und wir haben es dir gekauft. Aber wir haben dir auch gesagt, du gehst nicht in den Schrank. Seht ihr, was ich meine? Gott hatte die Idee von Monarchie gehabt in seiner Zeit. Aber unzufrieden zu sein mit Gottes Offenbarung und seiner Weise mit dem Volk und deswegen die Regierungsform der restlichen Völker zu fordern, das ist Gott zu verwerfen. Es geht hier um Vertrauen. Früher musste das Volk Gott vertrauen. Jetzt wollen sie einen Menschen vertrauen. Und der Bezug zu 1. Korinther Kapitel 1 und 2 ist hier sehr, sehr stark. Große Männer vertrauen. Eine Gemeindetradition vertrauen. Sich selbst zu vertrauen, was ich tun kann, was ich weiß, was ich weiterbringe. Gib uns einen König, dass er Krieg für uns führt. Ja, bisher hat Gott Krieg für sie geführt. Wer sich rühmt, rühme sich des Herrn. Und das sollte uns eine gewisse Skepsis hervorbringen gegenüber Einrichtungen, die uns dann entlassen von der Notwendigkeit, Gott zu vertrauen. Wisst ihr, wie es heute organisiert ist, ich weiß nicht so viel über Deutschland, ich wohne nicht hier und möchte nicht darüber urteilen, aber in Amerika kann ich dir sagen, wenn die Entrückung morgen stattfinden würde und alle christlichen, wiedergeborenen Christen verschwinden würden, dann würden manche Bibelschulen und christliche Einrichtungen in Amerika so weiterlaufen wie bisher. Das Geld ist seit jeher da, sie haben die Leute besucht und geschaut, dass sie im Testament erwähnt werden. Das Geld kommt so oder so, du brauchst Gott nicht. Oft die Finanzen, die Frage der Zuständigkeit und so weiter ist jetzt geregelt organisatorisch. Man braucht Gott überhaupt nicht fragen und ihm überhaupt nicht vertrauen. Ich habe einen Bruder in der DDR damals gefragt, ja, wie bist du in den vollzeitlichen Dienst gekommen? Er sagte, ja, der Bruderrat der DDR hat mich dazu berufen. Ich sagte, du arme Teife. Der schaute, das war ein bisschen provokant natürlich. Ich sagte, du armer Kerl. Jemand hat leere Hände auf deinen leeren Kopf gelegt und jetzt bist du im vollzeitlichen Dienst. Hat Gott dich dazu berufen? Ich war bei einem Treffen in Leipzig und ein junger Bruder aus einer Gemeinde hat gesagt, dass sie beim Bruderrat der DDR den Antrag gestellt haben, ob sie eine Gemeinde gründen dürfen. Sagst du, verstehe ich richtig, was du da sagst? Letzte Woche kriegte ich ein E-Mail von einem Bruder, der wissen wollte, wie unser Gemeindebund entschieden hat in Bezug auf die Rolle der Frau in der Gemeinde. Ich sagte, ja, ich kann gerne mit dir über die Frage diskutieren, aber warum hast du nicht gefragt, wie die Ältesten unserer örtlichen Gemeinde entschieden haben? Wenn man das Neue Testament liest und sieht die Einfachheit, die Einfalt gegenüber Christi, die in der Struktur, der Führung der Gemeinde vorhanden ist, ist das ziemlich weit hergeholt, wie viele Christen sich heute organisieren, wie viele Glaubenswerke organisiert sind. Es braucht kaum ein Gramm Gottesvertrauen da sein, dass es alles wie geschmiert läuft. Dass Samuel recht hat, hat Gott bezeugt, und Samuels Vortrag wurde mit Donner untermalt. Das haben wir schon gesehen in Hannas Lied. Und hier bemerken wir langsam, wie der Schreiber sein Material ordnet. Drei Geschichten. Am Ende der dritten Geschichte, der Höhepunkt, eine Stimme in der Nacht. Gott schickt Samuel zu Eli oder Gott und sagt, dein Haus ist verworfen als Priester. Dann noch drei Geschichten. Und Samuels Opfer und Gebete wird durch Donner untermalt. Das ist die Eli-Samuel-Geschichte. Und dann kommen wir zu der Samuel-Saul-Geschichte. Beginnt mit der Verwerfung Gottes, endet mit der Verwerfung Sauls. Drei Geschichten, dann der Höhepunkt, ein Vortrag. Ein Vortrag mit Donner untermalt. Und noch drei Geschichten. Und der Höhepunkt, eine Stimme in der Nacht, es ist wieder Samuel, dieses Mal geht er zu Saul und sagt, du bist verworfen als König. Und ich will nicht sagen, dass meine Darstellung inspiriert ist. Aber als Prediger ist mir hier geholfen worden. Wenn ich sehe, ich habe zwei Predigten, zwei große Themen. Ich weiß, wo ein Thema beginnt, was der Höhepunkt ist und wo das Thema endet. Und so als Lehrer ist das eine gewisse Hilfe. Jetzt die drei Vorbereitungen von dem neuen König Saul. In Kapitel 9 bis 12 wird Saul erwählt, eingesetzt und geschult als König Israels. Und wir begegnen ihm in Kapitel 9, Vers 1, in einer interessanten Lage. Lesen wir das. Und es war ein Mann von Benjamin, sein Name war Kis, der nicht zu verwechseln mit der Rockgruppe, der Sohn Abiels, hat auch Vorväter mit unaussprechlichen Namen, zumindest für einen Amerikaner, ein vermögender Mann. Und er hatte einen Sohn, sein Name war Saul, jung und schön, und kein Mann von den Kindern Israel war schöner als er. Von seiner Schulter an aufwärts war er höher als alles Volk. Und die Eselin in Kis, des Vaters Sauls, hatten sich verehrt. Und Kis sprach zu seinem Sohn Saul, nimm doch einen der Knaben mit dir und mache dich auf, geh hin, suche die Eselin. Und er durch Saul Gebirge A und Land B und Ebene C und Gebirge D und er findet die Eselin nicht. Er hat die Aufgaben, die Eselin zurückzubringen. Das ist ein komischer Anlass für eine Geschichte über den ersten König von Israel, oder? Ich habe ein Buch in der Dombuchhandlung, eine theologische Buchhandlung in Salzburg, beinahe gekauft von einem Alttestamentler. Titel des Buches: Alttestamentliche Mythen. Untertitel: Das gibt ein Bild von Saul und von Eselinnen in den Bergen. Ein Holzschnitt. Saul macht sich auf die Suche nach verirrten Eselinnen und findet dabei ein Königreich. Die Mythen im Alten Testament. Es klingt ein bisschen komisch, oder? Mythen und Märchen und so weiter. Ich sage dir, was ein Märchen ist, okay? Ein Mädchen lernt einen Frosch kennen. Und hat irgendwie die Meinung von sich, dass wenn der arme Frosch nur in Kontakt mit einer solchen edlen Person wie sie kommen würde, dass es ihn irgendwie verbessern würde. Und so, sie küsst den Frosch und aus ihm wird ein Fürst. Ladies, das ist ein Märchen. Ihr lacht, aber es ist nicht lustig. Viele Frauen haben den gleichen Fehler gemacht. Und 30 Jahre später entdecken sie im Bett neben sich,
Mredi.
Ein Frosch. Es passiert nicht im wirklichen Leben. Was haben aber verirrten Eselinnen mit weltbewegenden Ereignissen wie die Errichtung des Königreiches zu tun? Oh, das ist ein Missstand. Verirrte Eselinnen. Genau wie wir in Kapitel 8 gehabt haben, ein Missstand. Die Söhne Samuels haben das Recht gebogen. Das muss begradigt werden. Und wie wirst du das tun? Die Stammesversammlung wird Gott dabei verwerfen. Wie wird Saul, der zukünftige König, die verirrten Eselinnen zurückgewinnen? Er muss Maßnahmen ergreifen. Wir müssen den Missstand beheben. Und so, er macht seine Wanderung 4 Tage lang durch die ganze Weltgeschichte, aber er vermag die Eselinnen nicht zurückzubringen. Ich möchte dich fragen, wenn ein großer, schöner Mann, begabt wie Saul und eifrig genug, um Rinder zu teilen in 12 Teilen und durch die ganze Weltgeschichte zu schicken und ein tatkräftiger Mann ein paar Eselinnen nicht zurückführen kann zu Papa, ist er in der Lage, eine Nation zurückzuführen zu Gott, obwohl ich die Nation Israel nicht vergleichen will mit Eselinnen? Es ist der Knecht Saul, nicht Saul selbst, der auf den Einfall gerät. Hey Saul, es gibt einen Seher hier in der Nähe. Wir könnten ihn fragen, ob der Herr weiß, wo die Eselinnen sind. Und Saul sagt, oh, das ist eine gute Idee. Hast du deine Visakarte dabei? Na, aber ich habe ein paar D-Mark noch. Ja, vielleicht sollten wir den Seher fragen. Und was erlebt er, wenn er bald verhungert ist, 4 Tage lang sich arg bemüht hat und endlich nach 4 Tagen auf die Idee kommt, nicht eigenhändig auf die Idee kommt, dass er vielleicht beten sollte oder Gott fragen sollte? Was erlebt er? Kapitel 9, Vers 10. Das wird eine lustige Geschichte sein. Lies mit. Dein Wort ist gut, sagt er. Komm, lasst uns gehen. Und sie gingen nach der Stadt, wo der Mann Gottes war. Sie gingen eben, beachte die Zeitbegriffe hier, okay? Sie gingen eben die Anhöhe zur Stadt hinauf. Da trafen sie Mädchen, die herauskamen, um Wasser zu schöpfen. Oh, was für ein Zufall. Und sie sprachen zu ihnen, ist der Seher hier? Und sie antworteten ihnen und sprachen, jetzt, ja, siehe, er ist vor dir, eile jetzt, denn er ist heute in die Stadt gekommen, weil das Volk heute ein Schlachtopfer auf der Höhe hat. So wie ihr in die Stadt kommt, werdet ihr ihn finden, bevor er zur Höhe hinaufgeht zum Essen. Denn das Volk ist nicht, bis er gekommen ist. Denn er segnete das Schlachtopfer. Danach essen die Geladenen. So geht nun hinauf, denn gerade heute werdet ihr ihn finden. Da gingen sie zur Stadt hinauf. Als sie in die Stadt eintraten, siehe, da kam Samuel heraus, ihnen entgegen, um zur Höhe hinaufzuziehen. Jehova hatte aber einen Tag bevor Saul kam, dem Ohr Samuels eröffnet und gesagt, morgen um diese Zeit werde ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir bringen, und du sollst ihn zum Fürsten salben über dein Volk. Und er wird dein Volk aus der Hand der Philister retten, denn ich habe mein Volk angesehen, denn sein Geschrei ist zu mir gekommen. Sobald nun Samuel Saul sah, antwortete ihm Jehova, siehe, da den Mann, von dem ich zu dir geredet habe, dieser soll über mein Volk herrschen. Weiter. Und Saul trat im Tor zu Samuel heran und sprach, zeige mir doch an, wo das Haus des Sehers ist. Und Samuel antwortete Saul und sprach, ich bin der Seher, gehe vor mir zur Höhe hinauf, denn ihr sollt heute mit mir essen, und am Morgen werde ich dich entlassen, und alles, was in deinem Herzen ist, werde ich dir kundtun, und was die Eselinnen betrifft, die dir heute vor 3 Tagen ihr gegangen sind, richte nicht dein Herz auf sie, denn sie sind gefunden. Und nach wem steht alles Begehren Israels, nicht nach dir und nach dem Haus deines Vaters? Saul erlebt Gottes Timing, Gottes Momente. In dem Moment, wo sie die Frage stellen, könnte Gott uns helfen? Die Mädchen sagen, der Seher kommt, ihr werdet ihm begegnen an dem Tor der Stadt. Das Volk wird nicht essen ohne ihn, es wartet auf ihn, Gott ist pünktlich, ist nie verspätet. Und er erlebt es genau wie die Mädchen sagen. Und dann erlebt er die Fürsorge Gottes. Und Samuel führte sie in den Saal und er gab ihnen einen Platz oben an unter den Geladenen. Und es waren ihre bei 30 Mann. Und Samuel sprach zu dem Koch, gib das Stück her, das ich dir gegeben habe. Von dem ich dir gesagt habe, lege es bei dir zurück. Da trug der Koch die Keule auf und was dran war und legte es Saul vor. Und er sprach, siehe, das Zurückgehaltene lege ich dir vor, iss, denn auf die bestimmte Zeit ist für dich aufbewahrt worden, als ich gesagt habe, ich habe das Volk geladen, und so aß Saul mit Samuel am selbigen Tag. Was erlebt er? Kaum was zum Essen gehabt seit Tagen. Er kommt zum entscheidenden Moment zum Fest und sie hauen eine Keule auf seinen Teller, wer weiß, 20, 25 Kilo Fleisch, es wird schon reichen, auch für einen großen Mann, das Stück, das Gott aufbewahrt hatte für ihn. Er erlebt Gottes Fürsorge, alle seine Bedürfnisse gestillt. Gott bereitet für ihn einen Tisch, sein Kelch. Überfließt. Und dann Vers 25 bis Kapitel 10, Vers 1, und jetzt fasse ich zusammen wegen der Zeit, er erlebt prophetische Führung. Frieda, bitte. Samuel, der Prophet, gibt ihm die Auskunft, die er braucht, und dann trifft sich mit ihm allein bei dem Abschied. Er sagte, ich brauche ein Wort mit dir allein. Und salbt ihn dort zum Fürsten. Und gibt ihm Führung für den Weg. Gott ist ein guter Pädagoge. Er hat keine Freude dran, wenn die Studenten nicht bestehen. Ein guter Pädagoge wiederholt die Hauptlektion. Der Herr Professor steht dort und dort auf der hintersten Reihe sitzt der Hansi. Und der Hansi ist müde, hat ein bisschen zu lange gefeiert gestern und dann nickert ein. So der Herr Professor sagt, meine Damen und Herren, was ihr gerade hören werdet, werdet ihr vielleicht wieder sehen. Hansi, ja, Herr Professor, pass auf, Hansi. Und so der Herr Professor sagt es. Und bei der nächsten Vorlesung sagt er da, ich möchte nur darauf hinweisen, ich habe letztes Mal gesagt, ich will nochmals wiederholen, diese Einzelheit ist von sehr großer Tragweite. Hansi, ja, Herr Professor. Gott ist ein solcher Pädagoge. Hör mal, was Samuel sagt zu Saul. Wenn du heute von mir weggehst, so wirst du zwei Männer treffen beim Grab Rahels an der Grenze von Benjamin zu Zelzak, und sie werden zu dir sagen, die Eselinnen sind gefunden, die du zu suchen gegangen bist. Und siehe, dein Vater hat die Sache der Eselinnen aufgegeben, und er ist um euch gekümmert und spricht, was soll ich wegen meines Sohnes tun? Was ist das? Gottes Momente. Genau zu diesem Zeitpunkt wirst du diesen Menschen begegnen, und sie werden eine Botschaft für dich haben. Und du gehst von dannen weiter und kommst zur Eiche Tabor, so werden dich daselbst drei Männer treffen, die zu Gott nach Bethel hinaufgehen. Einer trägt drei Böcklein, die braucht es nicht. Einer trägt drei Laiber Brot und einer trägt einen Schlauch Wein. Und sie werden dich nach deinem Wohlergehen fragen und dir zwei Brote geben. Es sind nur zwei von euch. Ihr werdet erleben, nochmals, Gottes übernatürliche Fürsorge. Der Mensch, der regiert in Gottes Auftrag, wird immer haben, was er braucht, um seinen Auftrag zu erfüllen. Und dann redet er weiter. Danach wirst du auf den Hügel Gottes kommen, wo Aufstellungen der Philister sind, und es wird geschehen, so wie du da selbst in die Stadt kommst, wirst du eine Schar Propheten begegnen, die von der Höhe herabgekommen sind, und vor ihnen her Harfe und Tambourin und Flöte und Laute, und sie werden weissagen, und der Geist Gottes wird über dich geraten, und du wirst mit ihnen weissagen, und wirst in einen anderen Mann verwandelt werden. Genau dort, wo er übernatürliche Hilfe braucht, kriegt er übernatürliche Ausrüstung von Gott, um das zu tun, was er eben tun soll. Er wiederholt alle drei Lektionen. Saul, bist du Gottes Mann für diesen Auftrag? Du kannst rechnen mit Gott. Er wird nie eine Sekunde zu spät sein. Du kannst immer rechnen mit Gottes Führung. Du kannst immer rechnen mit Gottes Fürsorge. Und die Pointe der Geschichte? Vers 8, gehe von mir nach Gilgal hinab, und siehe, ich werde zu dir hinabkommen, Brandopfer zu opfern und Friedensopfer zu schlachten. 7 Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme. Ich werde dir kundtun, was du tun sollst. Das ist die Pointe. Saul, die Zeit wird kommen, wo du nach Gilgal musst. Aber warte auf mich. Wir müssen ein Opfer opfern. Und du musst von mir wissen, was Gott von dir will. Und dann kommen die Prüfungsfragen. Und ich erzähle sie nur im Überblick nach. Die erste Prüfungsfrage, Kapitel 13, lautet: Kann König Saul warten auf Gottes Momente? Hier sind drei Episoden aus einer langen Herrschaft. Das ist nicht eine Zusammenfassung seiner Regierung. Das sind drei Episoden, die uns zeigen, was für ein Herrscher er war. Kann Saul warten auf die Führung Gottes, auf seine Momente? Jonathan hat ein bisschen einen Anschlag verübt, und es gab eine Musterung, und da stand Israel. Der Text sagt 30.000 Streitwagen mit 6.000 Reitern gegenüber. Ich weiß, die Philister waren ziemlich unternehmungslustig, aber keine 6.000 Mann kann 30.000 Streitwagen fahren. Versuch einmal, 5 Autos auf einmal zu fahren, okay? Es geht nicht. Es ist wahrscheinlich ein Fehler in der Überlieferung. 3.000 Streitwagen, das ist eh genug mit 6.000 Reiter. Einer, der fährt, und einer, der dein Speer in der Hand hat. Immerhin. Gepanzerte Division. Und so viele Philister, wie ein Stachelschwein Stachel hat. Und Israel steht ihnen gegenüber. Und Saul wartet. Und Samuel kommt nicht. Und er wartet. Und Samuel kommt nicht. Und die vereinbarte Zeit rückt heran. Und die Leute verschwinden langsam. Sie sehen, wie hilflos der Krieg sein wird. Sie verschwinden und verstecken sich. Und Saul kann nicht warten. So selber er opfert das Opfer. Und in dem Moment taucht Samuel auf. Was machst du da? Ja, ich konnte nicht warten. Ich verliere meine ganzen Soldaten, Samuel. Er kann Gott nicht vertrauen, dass Gott rechtzeitige Hilfe gibt und rechtzeitige Führung gibt. Was ist das für ein Herrscher? Er steht aber unter Zugzwang. Du verstehst ihn, die ganzen Kämpfer verschwinden langsam. Er muss angreifen, mit oder ohne Samuels Wort. Und ein Wort von Gott, ohne klare Führung. Es gibt Handlungsbedarf hier. Aber, meine Damen und Herren, es ist unentbehrlich, nicht wichtig, unentbehrlich für einen geistigen Leiter, dass er lernt, auf Gott zu warten. Auf seine Führung. Saul kann nicht harren auf Gott. Wie wird er andere führen? Und so ist er disqualifiziert als König. Ist das nicht ein bisschen extrem, sagen wir? Wie hätte Saul wissen können? Ja, er hätte warten sollen. Dann hätte er wissen können. Was wäre der Ausgang der Sache, wenn Saul, wie geplant, nach dem Opfer angegriffen hat? Wir lesen, dass die Philister frühzeitig in die Eisenzeitalter und deren Technologie vorgedrungen war. Und er hatte zum Schluss 600 Mann ohne Schwert und ohne Speer. Könnt ihr euch vorstellen, mit 600 Mann 3000 Panzer samt Infanterie anzugreifen? Und nur Saul und Jonathan hatten ein eisernes Schwert. Das ist ein Selbstmordkommando. Saul ist die größte Gefahr für die Nation. Aber auf einmal, die Philister teilen sich auf in drei Haufen und machen Streifzüge in andere Richtungen. Aber es hat ausgeschaut, als ob. Ja, es hat ausgeschaut, als ob. Aber es war veranlasst durch Jonathans Angriff. Ja, es war veranlasst durch Jonathans Angriff. Es hat den Schein, dass die Philister nach Israel kommen. Aber wie Gottes Volk regiert nach Schein. Wie hätte Saul wissen können, dass die Philister Israel nicht angreifen wollen? Er hätte warten können auf Samuel. Und dann hätte er gewusst. Beinahe hat er die Nation eigenhändig zerstört. Nächste Prüfung. Kapitel 14. Wie viele sind im Feindesheer? Naja, das war wichtig in der ersten Geschichte, aber es ist nicht wichtig hier. Jonathan sagt, ob es viele oder wenige sind, Gott schafft die Rettung. Schauen wir, ob wir Gottes Vertrauen Führung vertrauen können. Wenn die Philister sagen, wir kommen runter zu euch und spielen mit Waffen, dann wissen wir, Gott ist nicht in diese Sache und sie werden nur Sandalen sollen und Ellenbogen sehen. Aber wenn die Philister sagen, Burschen, kommt hier herauf und wir spielen, dann werden wir wissen, Gott ist in der Sache. Und in Vertrauen auf Gott, ein großer Sieg ist für Israel gewonnen. Und dann Israel wird gemustert. Und Saul will Gottes Führung erfahren. Er lässt den Priester kommen mit dem Ephod. Er sagt, ich will den Willen Gottes wissen. Und der Priester beginnt herumzutun mit seinem Ephod. Ich weiß nicht, wie sie das taten mit dem Urim und Tummim. Du musst die Mormonen fragen. Aber jedenfalls, wir haben herumgetan mit dem Urim und Tummim und wir hatten keine Antwort von Gott erhalten. Er sagt, oh, lass es! Und es ist in den Krieg gezogen. Pro forma fragte er, was der Wille Gottes war. Aber er hatte keine Zeit zu erfahren, zu warten. Aber er ist natürlich sehr geistlich. Er sagt, ich muss mich auf meine Feinde rächen. Und wehe den, der ist, bevor ich mich auf meine Feinde gerecht habe. Also das, ein großer Sieg wird beinahe gewonnen. Aber die Israeliten müde durch die Kampfhandlung, durch einen Tag und ohne Wegzehrung und mit nichts zu trinken, langsam sind sie verausgabt und können nicht nachsetzen den Feinden. Und Jonathan sagt, oh, mein Vater hat einen Vogel. Mag mal sagen, junge Menschen, das über die Ältesten, ich weiß nicht. Mein Vater hat einen Vogel, ein Tor, schau mal, nimm ein bisschen Honig, schau mir, wie es mir geht. Und Saul ist so religiös, dass er ein Gelübde macht, dass das Volk nicht essen soll. Und wenn am Ende des Tages sie so hungrig sind, dass sie sich vergehen an die Tiere und essen das Fleisch mit Blut, auf einmal hat er Zeit für den Willen Gottes. Komm hier, Herr Priester, mit dem Urim und Tummin und losen wir ein bisschen. Er hat Zeit zu erfahren auf einmal, dass Gottes Wille ist und sein Sohn ist derjenige, der gegessen hat. Und er ist bereit, ihn umzubringen, weil er seine Grundsätze verletzt hat und Israel muss ihn daran verhindern. Die Geschichte ist weit hergeholt, oder? Saul sollte lernen, sich auf Gott zu verlassen für die übernatürliche Fürsorge. Er wird immer das haben, was er braucht. Und mehr, eine Keule so groß auf seinem Teller. Aber Saul verweigert dem Volk die notwendige Fürsorge, Nahrung, um den Sieg zu erringen. Ein Freund von mir hat Vorträge gehalten in einer Gemeinde über Lukas Evangelium. Die waren so gut besucht, viele Studenten sind gekommen. Sind sehr viele gekommen und noch mehr gekommen und viele Gemeindeglieder gekommen sind. Und der Missionar aus Deutschland sagte, in unserer Gemeinde wissen wir mehr über die Bibel, als wir eh praktizieren und schaffte die Bibelstunde ab. Ein anderer Freund von mir, David Gooding, war Student an der Universität in Cambridge. Ihr kennt vielleicht sein Buch über Hebräerbrief. Er hat es nie geschrieben. Er war junger Student an der Uni und hat einfach Hebräerbrief gelesen und ausgelegt. Und jemand hat heimlich das aufgenommen auf alte Tonbandgerät und getypt mit der Schreibmaschine. Und ein Buch ist erschienen, ohne seine Kenntnis. Sind Hunderte gekommen und viele Menschen bekehrten sich und viele wollten sich taufen lassen. Und so ging sie den Ältesten der Gemeinde und sie sagte, ja, können wir eine Taufe machen? Ja, wir können eine Taufe machen mit euch, aber ihr müsst die Bibelstunde abschaffen. Denn mehr Leute kommen zu eurer Bibelstunde als zur Gemeindebibelstunde. Oh, das klingt sehr geistig, oder? Die Gemeindebibelstunde. Seit wann ist Form wichtiger als Leben? Seit wann ist Organisation wichtiger als Nahrung und Wärme? Viele evangelikale Gemeinden sind bestückt mit Führern wie Saul. Willkürliche, eigenwillige Beschlüsse, die das geistliche Leben und Vorwärtskommen des Volkes Gottes hindern. Sauls Religion verlangt, dass Jonathan sterben muss. Im Namen des Gehorsams von Gottes Geboten will er den Mann töten, der für den Sieg zuständig war. Kapitel 15. Die Amalekiter, die Sünder, die den Allmächtigen widersetzten, die blockierten den Weg des Volkes Gottes in der Wüste. Die unbußfertige Feinde Gottes und des Volkes Gottes. Und der König erhält die Aufgabe, den ungehorsamen Rebellion niederzuwerfen. Aber der König bringt nur halbherzigen Gehorsam. Saul hatte die Aufgabe, als Gottes Exekutive den gerechten Bann über die Sünde der Amalekiter zu vollstrecken. Gott hatte versprochen, im zweiten Buch Mose genau das zu tun. Aber Saul tut es nicht. Warum nicht? Er konnte das Volk nicht beherrschen. Das Volk würde es nicht verstehen, Samuel. Weißt du, wenn ich diese erlesene Rinder und Schafe und Kamele einfach dahin schlagte sinnlos in der Wüste. Das war Gottes gerechte Bahn. Das Gebannte ist eine Opfergabe an Gott, gehört ihm. Und wenn das Volk etwas nimmt, was unter dem Bann ist, kommt das Volk unter den Bann. Siehe Achans Sünde bei Jericho und die schwerwiegende Folge. Glatter Ungehorsam. Oh, ich wollte Gott ein Opfer bringen. Er war ein sehr religiöser Mann, gell? Hier will er eigenhändig ein Opfer bringen. Hier hat er eine törichte Gelübde ausgesprochen und um Gottes Gesetz zu, wie soll man sagen, walten zu lassen, dann will er seinen eigenen Sohn, den Helden Israels, umbringen. Er hat keine Zeit für die Führung Gottes. Und hier, glatter Ungehorsam. Und jetzt möchte er auf einmal Gott anbeten, ein Opfer bringen. Oh, was für ein König. Was für eine perverse Vorstellung von Führung und Religion. Er horcht nicht auf die Stimme Gottes. Er horcht auf die Stimme des Volkes. Er will sich entschuldigen dadurch, dass er ein Opfer bringt, um alles wieder gut zu machen. Aber es gibt keine Entschuldigung für Gehorsam, Ungehorsam bei einem Führer Gottes. Meine Herren, es sind manche Ältesten in dieser Gemeinde, eine größere Menge, die Verantwortung tragen oder eines Tages tragen werden. Es klingt vielleicht banal. Es ist vielleicht nicht so eine begeisternde Wahrheit, wie wir gestern gesehen haben, die Aufgabe eines Priesters, Menschen in die Herrlichkeit Gottes zu führen. Aber als Führer ist es ungeheuer wichtig, dass wir lernen zu führen in Vertrauen auf Gott. Er ist nie eine Millisekunde zu spät. Du kannst warten. Du brauchst nicht unter Zugzwang eine Entscheidung treffen, die seine gute Herrschaft wegrationalisiert. Zweitens, in den Worten von Hudson Taylor, God's work done in God's way will never lack God's support. Gottes Werk getan in seinem Sinn, wird seine Unterstützung nie ermangeln. Gottes übernatürliche Fürsorge, wenn ihr einen Plan für dich habt in der Führung, für euch als Leiter der Gemeinde oder eines Werkes, er wird die nötigen Mittel dazu geben. Du brauchst keine Tricks machen. Ein Freund von Campus für Christus hat mir vor 20 Jahren beigebracht, wie ich Geld auftreibe. Weißt du, die Wahl der Briefmarken macht 7% aus. Ein Monatsgebetsbrief treibt 11% mehr Geld ein als ein Gebetsbrief 6-mal im Jahr. Ein Foto in Farbbild oder besser ein Kalender treibt noch mehr Geld ein. Der hat mir beigebracht, ich könnte es machen. Irgendwie die Folge ist, dass ich schreibe einmal im Jahr einen Gebetsbrief ohne Farbbilder und habe noch keinen Kalender geschickt und kaufe die billigste Briefmarken. Denn ich möchte Gottes Werk tun. Ich will, dass wenn Gott nicht dahinter steht, dass das, was ich tue, zusammenbringt. Ich leite mit zwei Brüdern eine Ausbildungsstätte für Jungen, für Männer und deren Frauen, die in Gemeindegründung tätig sind. Ein aufwendiges Projekt. Das ist so konstruiert, dass alle Gelder, die wir nicht brauchen, sofort, wir geben weiter. Wir wollen keine großen Reserven anbauen. Wir wollen, dass Gott steht zu unserem Werk. Und wenn Gott uns den finanziellen Hahn abdreht, gut, ist es nicht sein Wille, dass wir unser Werk tun. Meine Brüder, meine Schwester, in Leitung oder eines Tages in Leitung. Ich will nur damit dokumentieren, hier wird ein König für für die Regierung herausgebildet. Und eine der drei Lektionen, die Gott erteilt, ist, dass du rechnen kannst mit Gottes Fürsorge für dein Werk. Das ist offenbar kein untergeordnetes Prinzip. Und das Dritte. Du kannst warten auf erwarten übernatürliche Ausrüstung und Gottes klare Führung für dein Unterfangen im Werk des Herrn.